ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder beraten seit dem Nachmittag über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Bei dem Treffen im Kanzleramt geht es darum, wie die geplanten Milliardenhilfen eingesetzt und die Kosten verteilt werden. Die Länder fordern vom Bund genaue Angaben, wie stark Haushalte und Unternehmen entlastet werden sollen. Davon seien mögliche weitere Hilfsprogramme abhängig. In einigen Bereichen, wie beim Wohngeld, wollen die Länder, dass der Bund die Kosten in voller Höhe übernimmt.
Es ist der Tag, an dem die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten über Entlastungen diskutieren, deren Details sie noch nicht kennen. Die Gaspreisbremse, 200 Milliarden Euro schwer, hat der Bund versprochen. Die Ausgestaltung noch unklar, damit verbunden aber das Entlastungspaket 3, das die Länder mitfinanzieren sollen.
Solange wir noch nicht ganz genau wissen, welche Teile der Bevölkerung werden denn jetzt in welchem Maße entlastet, können wir relativ schwer auch die Frage beurteilen, wo braucht es zusätzliche Hilfsprogramme.
Abwehrschirm 200 Milliarden, das ist bekannt. Was die Auswirkungen angeht, ist das noch ein bisschen eine Wundertüte. Keiner weiß genau, was drin ist, aber alle freuen sich schon mal. Jetzt muss Klarheit her, was das für jeden Einzelnen bedeutet.
Mit vielen Forderungen im Gepäck gehen die Länder ins Kanzleramt. Die Wohngeldreform, mehr Geld für mehr Berechtigte, soll der Bund alleine zahlen, heißt es. Bei einem bundesweiten Nachfolger des 9-Euro-Tickets wollen die Länder mehr Geld vom Bund. Knackpunkt auch die Finanzierung weiterer Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine, wie zum Beispiel deren Unterbringung. Finanzminister Lindner verweist auf Twitter auf die Überschüsse der Länder. Dagegen müsse der Bund Krisenmanagement trotz roter Zahlen betreiben. Der Kanzler verteidigt derweil die deutsche Gaspreisbremse gegen Kritik auch aus der EU.
Wir alle wollen Druck machen, dass die Preise in den internationalen Gasmärkten sinken. Die müssen runter. Das ist das, worum es geht, wenn wir miteinander sprechen. Sie sind heute zu hoch und sie sind nicht gerechtfertigt.
Wirtschaftsminister Habeck verspricht den Bundesländern nun schnell ein Konzept zur Gaspreisbremse.
Parallel dazu arbeitet die Gaskommission, die wir gebeten haben, die Arbeit vorzuziehen, jedenfalls die Empfehlung für eine Gaspreisbremse vorzuziehen, also nicht Ende Oktober erst, sondern möglichst Anfang Oktober schon Empfehlungen zu geben. Und die arbeiten auch mit Hochdruck daran.
Am Abend hoffen die Länder nun auf Antworten vom Bund auf viele drängende Fragen.
Matthias Deiß in Berlin. Lassen noch zu viele Antworten auf sich warten oder warum tagt die Runde noch?
Tja, mit 16-0, also einstimmig, haben sich die Ministerpräsidenten direkt vor dem Treffen mit Kanzler Scholz auf einen gemeinsamen Forderungskatalog geeinigt. Die klare Botschaft dahinter, wenn es um Geld geht, werde man sich vom Kanzleramt nicht nach Parteifarben auseinanderdividieren lassen. In den wichtigen Finanzierungsfragen liegen Bund und Länder aber immer noch auseinander, haben wir vor wenigen Minuten gehört. Die Lage sei weiter schwierig, heißt es. Während die Länderseite vor allem bemängelt, bei den Details der geplanten Gaspreisbremse im Dunkeln gelassen zu werden, verweist der Bund darauf, dass die Kommission ja noch arbeite und ihre Ergebnisse erst in wenigen Tagen vorstellen könne. Der Bund lehnt die von den Ländern geforderte vollständige Übernahme der Kosten für die Ausweitung des Wohngelds weiter ab. Und auch die Finanzierung einer Nachfolge für das 9-Euro-Ticket war vor wenigen Minuten weiter offen. Gut möglich also, dass eine umfassende Einigung heute nicht gelingt und man sich vertagt bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, wenn die Ergebnisse der Gaskommission vorliegen.
Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin. Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, den Kohleausstieg um 8 Jahre auf 2030 vorzuziehen. Darauf hat sich das Unternehmen mit den Wirtschaftsministerien von Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen verständigt. Dadurch blieben rund 280 Millionen Tonnen Kohle in der Erde. Die Vereinbarung sieht aber auch vor, dass wegen der Energiekrise 2 Kraftwerksblöcke bis ins Frühjahr 2024 weiterlaufen, die eigentlich zum Jahresende stillgelegt werden sollten. Damit soll Erdgas bei der Stromerzeugung eingespart werden. Im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive meldet Kiew weitere Erfolge und Geländegewinne. Dem Präsidentenbüro zufolge konnten die ukrainischen Truppen 5 Orte zurückerobern. Präsident Selenskyj warb dabei um das Vertrauen der Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Russische Propagandisten würden versuchen, diese einzuschüchtern. Unterdessen wertete Russland seine Teilmobilmachung als Erfolg. 200.000 Männer seien bisher zum Militärdienst einberufen worden.
Sein Gesicht kennen alle in der Ukraine. Marinesoldat Michailo Djanov, einer der Kämpfer, die 9 Wochen lang das Azov-Stahlwerk in Mariupol verteidigt haben. Ende Mai kam Djanov in russische Kriegsgefangenschaft. Vor knapp 2 Wochen ist er bei dem größten Gefangenenaustausch seit Beginn der russischen Invasion freigekommen. Mehr als 20 Kilo hat Djanov als Kriegsgefangener in Olenivka verloren. Wir haben 30 Sekunden Zeit zum Essen bekommen. Sie haben uns kochend heißes Wasser hingestellt.
100 Grad по Цельсию.
Und steinhartes Brot.
І хліб твердий.
Aber das Schlimmste war, dass wir nicht wussten, was mit uns passiert.
Ми не знали, що з нами далі буде.
Stück für Stück erobert die Ukraine Land zurück. Die Stadt Liman, ein wichtiger Transportknotenpunkt in der Region Donetsk, ist seit Sonntag wieder vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Und auch heute werden aus den Regionen Cherson im Süden und Kharkiv im Osten neue ukrainische Geländegewinne gemeldet. Die Ukraine spricht von hunderten zivilen Gefangenen in den von Russland besetzten Gebieten und fordert von der internationalen Gemeinschaft mehr Unterstützung bei ihrer Befreiung. Wenn Kriegsgefangene ausgetauscht werden können, und das passiert, wie wir sehen können, dann werden Zivilisten außen vor gelassen. So sollte es nicht sein. Dort gibt es Lehrer, Ärzte, Bürgermeister, Abgeordnete, Geistliche, Journalisten. Sie sitzen da seit 6 Monaten fest und es gibt keinen Prozess, um sie zu befreien. Dass Michailo Djanov jetzt wieder mit seiner Familie vereint ist, dafür habe er keine Worte.
Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hat Bundesaußenministerin Baerbock Polen besucht. Bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Rau wies sie Atomwaffendrohungen des russischen Präsidenten Putin als unverantwortlich zurück. Davon dürften sich die Unterstützer der Ukraine nicht abschrecken lassen. Ein weiteres Thema waren Reparationsforderungen wegen des Zweiten Weltkriegs. Polen verlangt von Deutschland mehr als 1,3 Billionen Euro. Baerbock wies dies zurück und erklärte, diese Frage sei abgeschlossen.
Annalena Baerbock gedenkt zusammen mit einer Überlebenden der Opfer des Warschauer Aufstandes gegen die deutschen Besatzer 1944. Die deutsche Außenministerin wird hier an jeder Ecke mit der Vergangenheit konfrontiert. Auch beim Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen am Vormittag, die Reparationsforderungen dominieren. Eine diplomatische Note der polnischen Regierung ging heute in Berlin ein. Polen macht ernst. Der Überfall Deutschlands hatte negative Konsequenzen auf das gesellschaftliche Kapital und das wirtschaftliche Potenzial Polens. Das behindert und bremst die weiteren Entwicklungen und die Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen. Höchste Zeit, das Problem anzugehen. Baerbock weist die Forderungen erneut zurück. Die Frage sei abgeschlossen. Die Erinnerung an die Gräueltaten, die die Deutschen begangen hätten, müssten aber wieder ins Bewusstsein aller Deutschen rücken. Daran wolle sie arbeiten und Erinnerungskultur und Bildung fördern.
Wenn man in Deutschland darüber sprechen würde, und zwar nicht nur in Schulklassen, ich glaube auch bei älteren Generationen, was ist denn der Unterschied zwischen dem Warschauer Ghetto und dem Unterschied zwischen dem Warschauer Aufstand? Ich weiß nicht, ob jeder das sofort parat hätte.
Später bei der Warschauer Sicherheitskonferenz hob Baerbock vor allem gemeinsame Projekte Polens und Deutschlands hervor, die die Ukraine finanziell und militärisch unterstützen sollen. Die diplomatische Note ist eine neue Qualität in der Debatte um Reparationsforderungen von Polen. Ob und wie die deutsche Seite sie beantworten wird, ist offen. Die deutsch-polnischen Beziehungen aber dürfte sie auf lange Zeit bestimmen.
Das Europäische Parlament hat den Weg für ein einheitliches Ladekabel freigemacht. In der EU verkaufte Mobiltelefone, Tablets und Kameras müssen spätestens Ende 2024 über einen USB-C-Anschluss verfügen. Laptops ab Frühjahr 2026. Die Abgeordneten stimmten nahezu einstimmig für die neuen Vorschriften. Die Regelung soll dafür sorgen, dass eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten mit demselben Kabel geladen werden kann, was Verbraucher und Umwelt entlastet. Drei Wissenschaftler aus Frankreich, den USA und Österreich teilen sich den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Sie werden geehrt für ihre experimentellen Untersuchungen eines Phänomens, das Albert Einstein einst als spukhafte Fernwirkung bezeichnete. Es tritt in der Quantenmechanik auf und betrifft kleinste Teilchen wie zum Beispiel Photonen. Sie können miteinander verschränkt sein, das heißt selbst weit voneinander entfernt denselben Zustand annehmen.
Die Quantenphysik befasst sich mit dem Verhalten und der Wechselwirkung kleinster Teilchen, bei denen auch beliebige Überlagerungen erlaubt sind. So kann sich ein Atom gleichzeitig im einen und im anderen Energiezustand befinden oder ein Lichtteilchen gleichzeitig horizontal und vertikal schwingen. Es ist ein Wissenschaftsbereich an der Grenze des Vorstellbaren, in den die diesjährigen Nobelpreisträger für Physik tief eingedrungen sind. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften ehrte den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John F. Closer und den Österreicher Anton Zeilinger für ihre bahnbrechenden Experimente auf dem Gebiet der Quantenphysik.
Ich sage immer, wir werden wissen, dass das alles wirklich angewandt wird und wir sowas nicht mehr in der Hand haben müssen. Aber das wird sich vielleicht noch ein Weilchen hinziehen.
Die Forschung von Anton Zeilinger und seinen Mitpreisträgern ebnet den Weg für neue Technologien. Bei der Verschränkung etwa verhalten sich zwei Teilchen wie eine Einheit. Eines dreht sich immer nach links, das andere immer nach rechts. Ändert sich die Drehung eines Teilchens, passt sich das andere direkt an. In der Quantenphysik funktioniert dies auch, wenn die verschränkten Teilchen weit voneinander entfernt sind. Die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger haben großen Anteil daran, dass die Quantenphysik unsere Zukunft bestimmen kann. Mit Quantencomputern, Quantennetzwerken und sicher verschlüsselter Quantenkommunikation.
Passagiere von Eurowings müssen sich am Donnerstag auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Beschäftigten zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter seien gescheitert, teilte Cockpit mit. Zentrale Forderung sei, die Beschäftigten etwa durch mehr Ruhezeiten zu entlasten. Die bisherigen Verhandlungsrunden hätten kein Ergebnis gebracht. Immer mehr Menschen in hochentwickelten Ländern haben einen Hochschulabschluss. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, die das Bildungsniveau ihrer 38 Mitgliedstaaten untersucht hat. Demnach beendet im Schnitt fast jeder zweite junge Erwachsene seine Ausbildung an einer Universität oder vergleichbaren Einrichtung. Deutschland liegt deutlich unter diesem Mittelwert.
Das internationale Bildungsniveau steigt. So lautet die positive Botschaft der OECD-Bildungsstudie. So besaßen im Jahr 2000 von den 25- bis 34-Jährigen 27% einen Studien- oder ähnlichen Bildungsabschluss. Im Jahr 2021 sind es 48%. In Deutschland waren es im Jahr 2000 in dieser Altersgruppe 22%, im Jahr 2021 sind es 36%. Zwar weniger als im OECD-Durchschnitt, doch das Berufsbildungssystem in Deutschland eröffne auch ohne ein klassisches Studium viele Möglichkeiten. Insgesamt sei der Trend positiv.
Immer mehr junge Menschen streben nach höheren Qualifikationen. Das kann ein Studium sein, das kann auch eine gute berufliche Weiterbildung sein, aber es zahlt sich aus. Also die Menschen mit guter Ausbildung hatten nie so gute Einkommenschancen und auch Arbeitsmarktchancen, wie es heute der Fall ist. Und das ist ein weltweiter Trend.
Was dabei auffällt, Frauen eilen den Männern davon. Von den 25- bis 34-Jährigen mit einem höheren Bildungsabschluss sind 57% Frauen und 43% Männer. Was Sorge bereitet, während OECD-weit der Anteil junger Menschen ohne Bildungsabschluss sinkt, steigt er in Deutschland sogar von 13% auf 14%.
Und das sind ganz konkret fast 1,5 Millionen junge Menschen, die uns nicht als qualifizierte Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Da müsse die deutsche Bildungspolitik dringend umsteuern, so der Appell heute.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. Oktober.
Ein ausgeprägtes Hoch beschert uns ein paar goldene Oktobertage. Dabei strömt sehr milde Luft zu uns. In der Nacht ist es zunächst meist klar, im Nordwesten und an den Küsten dichtere Wolken und einzelne Tropfen. Am Tag in der Mitte und im Süden erst gebietsweise Nebel, sonst überwiegend Sonne, nur lockere Wolken, im Nordwesten auch dichtere Wolken. In der Nacht 14 bis 3 Grad, am Tag 16 Grad im Erzgebirge bis 25 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag ist es im Süden und an den Küsten zeitweise wolkig, sonst sonnig oder leicht bewölkt. Am Freitag viel Sonne, sobald sich der Nebel aufgelöst hat, im Nordwesten wolkiger. Am Samstag ist es vom Westen bis in die Mitte sonnig, an den Küsten im Osten und an den Alpen hier und da Schauer.
Um 22.15 Uhr meldet Aline Abud sich mit diesen Tagesthemen. Entscheidungswumms oder kleinster gemeinsamer Nenner? Was brachte die Bund-Länder-Runde? Außerdem, warum verzweifelte Sparer im Libanon ihre Banken überfallen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.